Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie zu 2 Stunden Gespräch über die offene Gesellschaft. Wir sprechen ja meist von offener Gesellschaft und meinen dann ja quasi den Gegensatz zu totalitären Staatsformen, Mitbestimmung und Demokratie statt Diktatur. Aber was genau stellen wir uns eigentlich vor unter einer offenen Gesellschaft? Wie viel Freiheit, wie viele Regeln sind notwendig? Was ist unser eigener Platz in einer offenen Gesellschaft? Muss sich eine offene Gesellschaft eigentlich ständig verändern, weil sich die Meinungen ändern? Oder wo ist dann da Platz für Tradition? Eine offene Gesellschaft, die besteht ja oder muss ja bestehen aus offenen, neugierigen Menschen. Dann gucken wir also auch in dieser Sendung mal auf uns selber. Wie tolerant bin ich eigentlich? Welche Lebenskonzepte akzeptiere ich? Und was lehne ich aber auch strikt ab? Vielleicht ja sogar mit der Begründung, dass wir gegen die offene Gesellschaft. Also rufen Sie an und beteiligen Sie sich an den Gedanken, an den Ideen zur offenen Gesellschaft. Unsere Telefonnummer nenne ich jetzt nochmal, die 0800 2254 2254, oder Sie schreiben vielleicht eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das wäre die Adresse. Als Gesprächsgäste im Studio begrüße ich Wolfgang Merkel, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Merkel.
Guten Morgen, Frau Heise.
Ich habe offene Gesellschaft und Demokratie ja mehr oder weniger gleichgesetzt. Habe ich das eigentlich richtig gemacht, oder?
Ja, da gibt es eine ganz enge Verwandtschaft. Ich würde sagen, eine offene Gesellschaft ist die Voraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. Und wir werden uns sicherlich zu unterhalten haben, was wir genau unter offenen Gesellschaft verstehen. Im Hinblick auf die Demokratie würde ich am Anfang sagen, das ist das Zulassen sehr unterschiedlicher Meinungen in Kernfragen unseres Lebens, bei der Religion, bei politischen Fragen wie der Migration oder wie wir unser Leben gestalten wollen.
Also ist offen eigentlich ein Wert an sich?
Offen in Verbindung mit Gesellschaft ist ein Wert, der ist umstritten, und deshalb müssen wir genauer hinschauen, was das eigentlich heißt.
Waren wir Ihrer Meinung nach eigentlich in unserer Geschichte schon mal offener als jetzt?
Nein, das waren wir nicht, auch wenn heute die Demokratie vor großen Herausforderungen steht, die wir noch nicht bewältigt haben und von denen wir nicht wissen, ob wir sie bewältigen. Aber wenn Sie gerade bei Fragen der Toleranz, des Zulassens unterschiedlicher Meinungen, das Hereinlassen unterschiedlicher Kulturen meinen, sind wir heute meilenweit davon entfernt, wie die Gesellschaft in den 50er, 60er und 70er Jahre in Deutschland im vergangenen Jahrhundert sich präsentiert hat.
Und trotzdem haben wir Angst um die Offenheit. Mein zweiter Gast ist Philipp Husemann. Er ist Geschäftsführer der Initiative Die offene Gesellschaft. Sie tragen die offene Gesellschaft sozusagen im Namen. Warum wollen Sie in einer offenen Gesellschaft leben?
Weil wir sehen, dass es eigentlich alternativlos ist, dass wir uns sehr gewöhnt haben an die Demokratie. Da stimme ich Herrn Merkel absolut zu. Es kann keine Demokratie geben ohne offene Gesellschaft. Und dass wir vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten das für eine Selbstverständlichkeit angesehen haben und erst im Kontext diverser Krisen. Die Höhepunkte waren sicherlich die Wahl von Donald Trump und der Brexit im Jahr 2016 gemerkt haben, dass das bröseln kann, oder mit Blick auf unsere Nachbarn in Polen, in Ungarn, auch in Österreich, mit Strache und dem Ibiza-Video, dass das nicht selbstverständlich ist und dass wir uns dafür einsetzen müssen.
Die Initiative hat sich 2016 gegründet, eben genau aus Sorge darum, dass es eigentlich an den Rändern, ja, die Gefahr von den Rändern herkommt, die Gefahr der offenen Gesellschaft.
Ja und nein, also beides. Die Gründung liegt eigentlich 2 Motivationen zugrunde. Nämlich das eine ist was sehr Positives, was wir unter auch gesellschaftlicher Weiterentwicklung sehen. Und dass es erstmal 2015 eine neue bürgerliche oder bürgerschaftliche Bewegung gab, die wirklich von allen Teilen der Gesellschaft getragen wurde, nämlich die sogenannte Willkommenskultur. Herr Merkel schüttelt jetzt schon leicht den Kopf, aber es gab zumindest eine Zustimmung dazu zur Willkommenskultur von 70-80%, also sehr, sehr breit getragen. Und das hat eine sehr positive gesellschaftliche Stimmung ausgewirkt. Veränderungen, also hin zu weiteren, wir schaffen das. Der Satz von Angela Merkel, den viele damals zumindest unterstützt haben. Dann gab es ein gewisses Rollback, 2016. Und das war natürlich dann der Ansporn, wir wollen diese gesellschaftliche Grundhaltung bewahren. Wir glauben, dass die Stimmung der Willkommenskultur die richtige ist, um auch gesellschaftliche Probleme zu lösen und uns weiterzuentwickeln als offene Gesellschaft und eben nicht die angstmachende Untergangsstimmung von rechtspopulistischer Seite. Und das war dann die Initialzündung.
Und dann haben sich eben sehr unterschiedliche Gruppierungen zusammengeschlossen. Vielleicht zählen Sie mal ein paar auf.
Also wir sind sehr breit getragen tatsächlich als offene Gesellschaft. Wir sind eine Initiative, als Verein haben wir uns gegründet. Anfänglich war das aber in der Tat eine Initiative von mehreren Privatpersonen, darunter Harald Welzer, der Sozialpsychologe, der sich ja viel mit Zukunftsthemen auch beschäftigt, mit Utopien. Alexander Karius von Adelphi Research, auch eine Politikberatung, hat es mitgegründet. Die Diakonie ist mit eingestiegen, wenn man so will, unterstützt uns da sehr. Wir werden von weiteren Organisationen getragen, wie der Allianz Kulturstiftung. Und es sind eigentlich sehr, sehr diverse Akteure aus dem gesellschaftlichen Bereich, die die Organisation tragen.
Sie haben es, glaube ich, schon erwähnt, Sie wollten mit der Gründung auch nicht nur Alarm schlagen, sondern Sie wollen aktivieren, vor allem eigentlich bewusst machen. Das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und da gibt es nächsten Samstag das jährliche, eigentlich der Großevent, das Großevent, was jetzt gar nicht, 15.06., also Samstag, mit dem Tag der offenen Tür. Da sind alle Menschen, sind wir alle aufgefordert, Tische vor unsere Tür zu stellen und die Nachbarschaft oder auch Nicht-Nachbarschaft spontan einzuladen zum gemeinsamen Essen, Trinken und ja, quatschen, in offener Runde eben. Da habe ich gesehen, dass das zum Beispiel auch von den Landfrauen mitgetragen wird, also um jetzt auch mal so ein bisschen unterschiedlichste Vereine zu nennen, die bei Ihnen mittun. Was wollen Sie wirklich bewirken? Wie sind da auch die Erfahrungen der letzten beiden Jahre? Das ist ja das dritte Mal, dass Sie das veranstalten.
Genau, auch da ist so, dass wir diesen Tag, dass der Tag sich weiterentwickelt und wir ihn weiterentwickeln. Ich glaube, als jetzt 2017 das erste Mal stattfand, das war natürlich noch im großen Kontext der Bewegung, der auch der rechtspopulistischen Bewegung, dass man ein großes Zeichen setzen wollte und will, zu sagen, die Mitte der Gesellschaft, die aktuell noch zu ruhig ist vielleicht, zu schläfrig, ist da, ist präsent. Und dieser Tag, an dem sich alle Leute aus allen gesellschaftlichen Bereichen an Tische setzen, ist ein großes Zeichen für die Demokratie und ein großer Feiertag der offenen Gesellschaft. Also das war der Primärgedanke dahinter. Jetzt, wo wir uns auch verstärkt Themen widmen, wie können wir denn die offene Gesellschaft weiterentwickeln, hat dieser Tag natürlich auch das Ziel, verschiedene Leute zusammenzubringen und Ideen auszutauschen, wie man denn Gesellschaft weiterentwickeln kann. Ob zum Beispiel die Ansätze von Fridays for Future die richtigen sind oder ganz andere Organisationen oder was sind eigentlich die wesentlichen Themen, wo wir endlich wegkommen von der leidvollen Flüchtlingsdebatte, die uns jetzt jahrelang beschäftigt haben und wir endlich uns wieder Zukunftsthemen zuwenden.
Also da sollen tatsächlich nicht nur nettes Geplaudere, sondern am liebsten wären Ihnen auch Diskussionen, die da stattfinden an solchen Tischen. Herr Merkel, sind solche Aktionen notwendig?
Ja, das glaube ich unbedingt. Die Frage der Freiheit kann man nicht nur professionellen politischen Eliten überlassen. Das entscheidet sich tatsächlich in der Gesellschaft und möglichst in einer aktiven Zivilgesellschaft. Ich würde aber gern auf zwei Punkte zurückkommen, wo ich nicht ganz Herrn Husemann zustimme. Und das ist wahrscheinlich sehr nötig, ab und zu betonen, damit wir nicht zu viel gleiche Meinungen hier präsentieren. Das erste Wort, wo ich zusammenzucke, ist alternativlos. Ist geradezu ein Paradox, würde ich sagen, wenn man eine offene Gesellschaft, die ja offen ist, als alternativlos bezeichnet. Also ist sie nicht richtig offen, zumindest nicht zu Alternativen. Und das birgt auch die Gefahr, dass man etwa abweichende Meinungen, die wir unbedingt in einem offenen Diskurs brauchen, zu schnell rausschieben. Der Begriff alternativlos ist ein grässlicher Begriff, wenn wir in Debatten und Diskussionen hineingehen. Er ist auch schädlich. Er war auch schädlich, was Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt hat. Ein zweiter Punkt, wo ich auch nicht ganz zustimme, Herr Husemann, ist die Willkommenskultur. Sozusagen 80% der Bevölkerung haben dazu gestimmt. Es gibt so etwas wie einen schweigenden Teil der Bevölkerung. Ich meine nicht unbedingt Mehrheit. Und wir haben gesehen, wie gerade die Ereignisse 2015 einen Radikalisierungsschub in Richtung rechte politische Inhalte, Fremdenfeindlichkeit bewirkt haben. Also wir müssen auch sehen, dass es nicht beabsichtigte Konsequenzen gibt, wenn wir in einer bestimmten Situation, in eine bestimmte Richtung uns als ganz offen präsentieren, das noch dazu moralisieren und sagen, dazu dürft ihr keine andere Meinung haben. Es war eine Verjüngungs-, eine Radikalisierungsschub für Pegida und AfD. Das ist auch etwas, was eine offene Gesellschaft nicht unbedingt produziert haben will, aber es ist unvermeidlich.
Wobei Sie darauf abgehoben haben, dass am Anfang der 2015, Mitte des Jahres, so viele Menschen erstmal willkommen geheißen haben und dann die Debatte losging.
Das wissen wir so genau nicht. Ja. Umfragen in solchen akuten Situationen sind hochgradig unzuverlässig. Wir wissen aber, dass danach ein Wählerzuspruch zu einer geänderten AfD, das war nicht nur nicht mehr diese verschlafene Partei von verschlafenen Professoren, reaktionär, konservativ, anti-Euro, sondern dann kam Fremdenfeindlichkeit herein. Dann kam eine Ablehnungsunkultur mit herein und das sollten wir nicht verschweigen.
Wenn Sie sagen, Herr Husemann, an den Tischen soll durchaus diskutiert werden, dann meinten Sie ja jetzt vor allem so an so Fragen und Ideen entlang diskutiert werden. Wie offen ist so ein Tisch? Da haben Sie Erfahrungen damit? Sitzt da auch mal wirklich jemand, der ganz anders denkt und sich dann da Wort verschafft, Gehör verschafft?
Ja, hoffentlich. Also das ist natürlich auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir die Blasenbildung zumindest an diesem Tag ein wenig bekämpfen und unterschiedliche Meinungen zusammenbringen. Das ist ganz klar so. Und da habe ich selber Erfahrungen gemacht. Ich nehme jetzt zum ersten Mal bei diesem Tag teil, weil ich auch erst seit wenigen Monaten für die Initiative arbeite. Ich bin sehr gespannt auf die Gespräche. Wir sind gerade auf Tour, auch mit der offenen Gesellschaft, sind an mehreren Stationen. Und dort habe ich viele Gespräche geführt, die für mich sehr erhellend waren und wo ich mit anderen Meinungen konfrontiert war und ich diesen Austausch sehr gut fand, weil es ist auch völlig in Ordnung, dass man nicht einer Meinung ist nach diesen Gesprächen, aber der Austausch ist extrem wichtig. Und
Sie waren in Schwerin und in Mannheim, war es jetzt Mannheim?
Richtig.
Oder? Also das waren so zwei Stationen, die Sie jetzt gerade begleitet haben. Das ist eine Aktion, die heißt Offene Gesellschaft in Bewegung. Mit was sind Sie da konfrontiert worden, wo Sie vielleicht auch erstmal schlucken mussten?
Naja, also auf jeden Fall eine per se sehr radikale Ablehnung der offenen Gesellschaft, also so eine impulsive Ablehnung, wenn wir dann darüber gesprochen haben und über die Themen, die die Personen dann betroffen haben, geredet, dann konnten wir zumindest mal über die Ängste, die dahinter stecken, sprechen und wir konnten uns austauschen und für mich war es sehr gut, auch sozusagen dieses Zuhören erstmal zu praktizieren. Und ich hoffe für meinen Gesprächspartner ebenfalls, dass er mir zuhören konnte, weil das natürlich das Elementare ist, weil wir uns dann im Idealfall gegenseitiges Verständnis entstanden ist. Und zumindest war das nach einer ersten Konfrontation so, dass ich sagen konnte, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich respektiere Ihre Meinung. Und die andere Person auch gesagt hat, ich bin ein Stück weit doch eher für die offene Gesellschaft, weil wir auch solche Gespräche führen können und hat das als sehr positiv angesehen. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, es ist auch ein Missverständnis zu denken, dass wir solche Gespräche nicht zulassen können. Wir müssen sie viel stärker führen.
Offene Gesellschaft, offenes Gespräch, offenes Zuhören, weiß ich nicht, offene Grenzen, keine Ahnung. Sollen Sie ja sagen am Telefon, was verstehen Sie unter der offenen Gesellschaft und wo fängt das bei Ihnen an? Setzen Sie sich beispielsweise am Samstag an einen solchen Tisch am kommenden Samstag, also nächste Woche Samstag, am Tag der offenen Gesellschaft und diskutieren Sie mit vielleicht Fremden, die bei Ihnen im Stadtviertel wohnen. Wie tolerant sind wir eigentlich? Was verstehen wir unter offener Gesellschaft? Wo liegen aber auch Ihre Grenzen? Darüber rede ich hier im Studio mit Philipp Husemann von der Initiative Offene Gesellschaft und mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel und mit Ihnen, den Hörern, die 0800 2254 2254 entweder gewählt haben oder uns vielleicht eine E-Mail geschickt haben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da haben wir jetzt gerade eine von Frank-Reginald Wolf. Philosoph aus dem Harz, der uns fragt, oder vielleicht gebe ich die Frage gleich an Herrn Merkel weiter, wann wurde das alte Westdeutschland zur offenen Gesellschaft und wann wird es die ehemalige DDR auch sein, beziehungsweise ist sie es schon?
Naja, ein genaues Datum kann man und soll man da gar nicht angeben. Aber es ist vollkommen klar, dass die späten 60er Jahre mit der Initialzündung von 1968 der Studentenbewegung, die sich dann in eine Gesellschaftsbewegung ausgeweitet hat, dass es eine ganz wichtige Zäsur war, die formatierte, erstarrte, angestaubte Adenauer-Gesellschaft zu überwinden. Und wenn ich sage angestaubt, meine ich auch intolerant. Offene Gesellschaft hat als Kern Toleranz. Und Toleranz bedeutet, dass man andere Überzeugungen, andere Lebensstile gewähren lässt, ohne dass man sie anerkennt. Das tut weh. Toleranz muss weh tun, weil es andere Überzeugungen sind, die man als solche gewähren lassen muss, obwohl man diesen nicht zustimmt.
Ist also eventuell auch den biedermeierlichen Vorstellungen?
Natürlich. Offene Gesellschaft ist offen. Sie kann nicht, und das ist eine Gefahr heute, meine ich, sie kann nicht so definiert werden, wir sind die Gralshüter dieser Offenheit. Wir, das heißt die kosmopolitisch orientierten Bildungsschichten unserer Gesellschaft. Wir haben sehr viel unterschiedliche Überzeugungen und Meinungen. Und wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen, was Offenheit heißt. Wir haben das schon mal angetestet. Was heißt eigentlich offene Grenzen? Darf man sagen, in einer offenen Gesellschaft, darf man das offen sagen? Wir wollen keine ganz offenen Außengrenzen. Wir wollen nicht einmal besonders starke Migration und Zuwanderung. Auch wenn das nicht unsere Überzeugungen sein mögen, müssen wir diese Meinungen zulassen. Noch einmal, Toleranz ist noch nicht Akzeptanz des Inhaltes.
Um noch die zweite Frage von Herrn Wolf anzusprechen, wann wird es die ehemalige DDR sein, beziehungsweise ist sie schon? Er hat es ja offenbar, wollte er es so trennen.
Na, ganz so arrogant sollten wir als Wessis hier nicht auftreten.
Auch wobei, Herr Philosoph aus dem Harz kann Ost und West sein.
Also dann lassen wir das nach dem Thema unserer Sendung offen. Ob West oder Ost ist auch für die Beantwortung der Frage ziemlich unerheblich. Ich will damit sagen, natürlich schleppen einstige geschlossene oder gar totalitäre Gesellschaften so etwas wie kulturelle Erblasten auch nach einem Regimewechsel mit sich. Und aus der politischen Kulturforschung wissen wir, dass in Ostdeutschland doch ein geringeres, bisweilen geringeres Toleranzverständnis da ist. Das erklärt zu einem Teil auch, dass dort etwa die rechtspopulistische AfD nicht nur zahlreicher gewählt wird, sondern die einzelnen Gliederungen dort härtere Positionen vertreten. Herr Höcke in Thüringen ist ein Beispiel dafür, als die konservativen Bürger etwa in Baden-Württemberg.
Ich würde jetzt gerne Simone Müller begrüßen, die uns angerufen hat. Frau Müller, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die ganze Runde und die zuhören.
Schönen guten Morgen. Also mit welchen Gedanken in die offene Gesellschaft rufen Sie an?
Also ich habe unterschiedlichste Gedanken oder Aspekte, die ich gerne, wenn ich darf, in die Diskussion mit einbringen würde. Kurz zu meiner Person. Ich bin Anfang 30 und lebe den größten Teil hier in Deutschland. Bin in der ehemaligen Sowjetunion geboren.
In der ehemaligen, Entschuldigung, man kann sich manchmal etwas schwer verstehen.
In der ehemaligen Sowjetunion geboren. Jetzt bin ich Anfang 30 und habe den größten Teil meines Lebens hier in Deutschland verbracht. Und kenne daher sozusagen durch meine Elterngeneration auch den Unterschied, die natürlich in einem anderen politischen System groß geworden sind. Und schätze das sehr, dass ich ja hier sozusagen leben darf und wo Meinungsfreiheit herrscht. Kenne also in etwa den Unterschied. Würde ich gerne zum Thema kommen, Emanzipation der Frauen. Wenn ich vergleiche Deutschland und andere afrikanisch-arabische Länder, dann muss ich sagen, wie es bis heute noch ist, schätze ich das sehr, dass ich in Deutschland leben darf und was die letzten Jahrzehnte von der Frauenbewegung geleistet worden ist. Und das war sozusagen nur möglich in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Das ist sozusagen mein erster Gedanke, dass es manchmal im Alltag untergeht und dass ich ja nochmal dafür sensibilisieren möchte mit meinen Gedanken. Das ist das eine. Und meine anderen Gedanken gehen in eine andere Richtung. Ich glaube, Rosa Luxemburg war es, die gesagt hat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das heißt, wir dürfen uns natürlich alle frei leben, die wir in Deutschland leben, aber diese Freiheit vom soziologischen Aspekt reicht ja nur, solange ich die Grenzen meines anderen nicht überschreite. Und wenn ich sehe, wie aggressiv wir manchmal miteinander umgehen, beziehungsweise sonst würden auch Gesetze gar nicht greifen. Das heißt, wir dürfen auch nichts machen, was wir wollen, damit ein friedliches Miteinander möglich ist. Das waren meine Gedanken.
Ja, das ist dann die Akzeptanz eben, ne, die wir auch schon angesprochen haben. Frau Müller, zum ersten Teil, das war der erste Gedanke, den Sie hatten, ist ja vor allem eine Dankbarkeit auch gegenüber dieser Gesellschaft und auch gerade was Frauen, also Meinungsfreiheit und Frauenrolle angeht. So habe ich Sie verstanden. Und das ist etwas, was man quasi, was Sie jetzt, wo Sie auch sagen, das haben mir unter anderem meine Eltern durch den Herzog hier ermöglicht. Wo denken Sie, wo ist Ihr Teil, die offene Gesellschaft zu bewahren? Gibt es da so Momente, wo Sie sagen, da muss ich mich engagieren oder möchte ich mich engagieren? Kann ja eine ganze Kleinigkeit sein.
Ja, also es ist zum Beispiel so, was mich selber betrifft aus meinem persönlichen Leben, ist, dass ich nicht immer, aber manchmal zum Beispiel auf Unverständnis, also auch in gewisser Weise Intoleranz stoße, wobei das ist insgesamt auch das Leben hier in Deutschland, zum Beispiel auch viele andere junge Frauen, die einfach dazu stehen, dass sie zum Beispiel auch als, das sind ja zwei Sachen, kinderlose Junggesellen durchs Leben gehen wollen. Da gibt es immer noch genug Menschen von jung bis alt, die entsetzt mich anschauen, weil sie das nicht bereit sind zu tolerieren. Ja, und das ist sozusagen, aber ich dachte eigentlich, da wären wir eigentlich schon weiter in Deutschland. Das finde ich auch ein bisschen schade. Das ist das eine. Und das andere, woran ich denke, ich glaube, es war November 2018, da gab es ja diese deutschlandweite Befragung, von welchem Klientel sich Menschen da kommunalpolitisch engagieren. Und da, die wenigsten waren tatsächlich junge Frauen. Das finde ich schade. Ich frage mich, wo die geblieben sind.
Und jetzt überlegen Sie, ob Sie in die Politik gehen.
Also das Interesse ist da, aber ich muss dazu sagen, durch meine chronischen Erkrankungen bin ich etwas eingeschränkt von der Belastbarkeit. Aber ich würde es mir natürlich wünschen für mich als Wenigkeit und auch von anderen jungen Frauen. Ich frage mich, warum die sozusagen am wenigsten von der kommunalpolitischen Klientel vertreten sind, wo die geblieben sind.
Also einige Fragen, die Simone Müller aufwirft. Dankeschön, Frau Müller, für den Anruf.
Ich danke Ihnen sehr.
Schönes Wochenende wünschen wir. Toleranz, Akzeptanz, die großen Worte. Und die Rolle der Frau, spielt das bei Ihnen an den Tischen häufig eine Rolle?
Ja, absolut. Ich würde gerne gleich eingehen auf die zwei Punkte, die Frau Müller gemacht hat, die ich ganz wesentlich finde, nämlich dieser Blick von außen. Also wenn man mal ein anderes Gesellschaftssystem erlebt hat, wie sehr man wertschätzt, was wir hier haben. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Also es ist ja manchmal schwer, sich die offene Gesellschaft so ist so ein diffuses Konstrukt. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, die beste Definition ist dann, wenn man schaut, was eine geschlossene Gesellschaft ist und was dann passiert. Und in dem Zusammenhang, Herr Merkel, meinte ich alternativlos, dass ich mir aktuell kein besseres System vorstellen kann als eine Demokratie und eine offene Gesellschaft. Dass man die Alternativen denken muss und dass die real sind, ist ja ganz klar. Nur real leben möchte ich aktuell nur in einer Demokratie und einer offenen Gesellschaft. Und in die Kerbe hat ja auch Frau Müller geschlagen. Und was ich ganz wichtig bei ihr auch fand, war diese Diskussionskultur. Und das halte ich für ein Riesenproblem, wo wirklich alle sich an die eigene Nase packen können und schauen, reden wir vernünftig miteinander? Müssen wir besser wieder miteinander reden? Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen spricht von, dass wir in einem Übergang sind von einer Mediendemokratie zu einer Empörungsdemokratie und sucht nach Wegen aus der kollektiven Erregung. Und das ist auf beiden Seiten der Pole, glaube ich, ein Riesenproblem. Und ich glaube, das schafft auch wahnsinnige gesellschaftliche Hysterie und glaube ich, führt auch dazu, dass viele Leute denken, darf ich das noch sagen, darf ich das so artikulieren? Und ich glaube, das ist das Kernproblem, dass wir uns in eine schlechte Debattenkultur bewegt haben.
Wo liegen die Grenzen der offenen Gesellschaft? Was verstehen wir eigentlich unter offener Gesellschaft? Wie gehen wir mit Leuten um, die eine andere politische Meinung haben? Hier im Studio sind Philipp Husemann und Wolfgang Merkel. Herr Merkel, Sie wollten gerade noch einen Punkt von Frau Müller, die eben angerufen hatte, aufgreifen.
Ja, Frau Müller hat einen wirklich interessanten Punkt aufgebracht, nämlich die Rolle der Frauen. Was heißt das für die offene Gesellschaft? Wir haben uns angewöhnt, alles, was in nicht offenen Gesellschaften, in geschlossenen, totalitären Gesellschaften geschehen ist, als negativ zu betrachten. Wenn wir aber die Geschlechterbeziehungen etwa in den 60er Jahren uns ansehen, in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR, wird man nicht umhin können, auch zu sagen, dass in der DDR möglicherweise in manchen Hinsichten auf dem Arbeitsmarkt, in der Freiheit auch von Familienpflichten, die DDR möglicherweise doch fortgeschrittener war als die Bundesrepublik Deutschland, wo Frauen, wenn sie das Pech hatten, auch noch Ehefrauen zu waren, die Einwilligung des Ehemanns einholen mussten, um Arbeitsverträge zu unterschreiben. Oder auch in diesem Geschlechterbereich hochgradig relevant, wie der Westen mit die offenen Gesellschaft mit Homosexualität umgegangen ist. Also in einer offenen Gesellschaft sollte man offen und frei entscheiden können, welche Art von Sexualität man wählen will, solange es eben nicht strafrechtlich Fragen berührt. Und hier hat die offene Gesellschaft der Demokratie Bundesrepublik männliche Homosexuelle noch in den 60er Jahren in den Knast geschickt. Also nicht alles, was die offene Gesellschaft produziert, im Übrigen auch Armut in einem erheblichen Ausmaße, ist so offen, wie wir manchmal tun.
Jens Schneider möchte jetzt aus Kiel sich dazu mischen. Und uns mal erzählen, was für ihn offene Gesellschaft ist. Schönen guten Tag, Herr Schneider.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, also kurz zu mir. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Nach der Wende hat mich dann hier oben nach Kiel verschlagen und so weiter. Bin 50 Jahre alt, bin politisch sehr interessiert, mehr in Richtung Sozialdemokratie, aber auch sehr konservativ. Richtig einfach jetzt mal aus und dann geht's schon wieder los. Offene Gesellschaft, also ich vermisse bei uns in vielerlei Hinsicht tatsächlich die offene Gesellschaft. Das fängt ganz oben an, dass ich das Gefühl habe, dass es sind Volksvertreter, die sollen mich vertreten, die sollen uns mehr oder weniger regieren. Von oben her mittlerweile hat man das Gefühl, ganz klar gesagt wird, was ist richtig, was ist falsch. Wenn wir nicht ihrer Meinung sind, ich sage jetzt mal ihrer da oben, ist immer auch so ein komisches Wort mittlerweile, dann sind wir, um das mal bei Herrn Gabriel zu nehmen, Pack. Ganz klar jetzt mal ausgedrückt. Das kann es nicht sein. Das hat nichts mit einer offenen Gesellschaft zu tun. Ich glaube auch, dass das Problem da liegt. Man muss viel mehr tolerieren. Die Rechten, die Linken, die Linken, die Rechten. Wir leben in einem offenen Land angeblich, sage ich jetzt mal. Ich fühle mich auch nicht so da aufgehoben, dass das wirklich sehr offen ist. Wo man auch mal akzeptieren muss, Multikulti. Ja, die einen wollen das so, sehen die ganze Lebensweise weltweit vielleicht auch so, dass jeder das da leben kann, wo er will. Und dann gibt es aber auch diese Leute, die sagen, oh, das ist mir zu doll, zu viel. Die Flüchtlingskrise zeigt es ganz eindeutig. Und das Problem besteht heute noch. Ja. Das wird auch nicht mehr benannt, aber das besteht. Das beste Beispiel ist Dänemark. Die Sozialdemokraten in Dänemark haben total verloren, weil sie völlig offen den Flüchtlingen gegenüberstanden. Jetzt haben sie zugesagt, dass mit den Flüchtlingen auch etwas härter zu sehen, sage ich jetzt mal, und schon haben sie wieder Zulauf. Also das ist dann offen, da ist man mal drauf zugegangen. Das ist genau mit Pegida. Es wurde von vornherein eigentlich auch über die Medien, das muss ich jetzt auch mal sagen, die Medien sind für mich auch nicht das offene, neutrale Medium, was eigentlich sein soll, wurde ganz klar suggeriert, Pegida, alles ganz krass ausgedrückt Nazis. Was aber nicht so war. Es waren ganz viele Menschen, Sozialdemokraten, sogar Linke dabei, ja, die einfach nur sagten, Flüchtlinge aufnehmen, ja, aber mit einem Aber unter den und den Bedingungen. Sei es Obergrenze, das hat selbst Frau Wagenknecht gesagt. Ja. Das ist für mich offen.
Ja, Herr Schneider, ich würde Sie gerne einmal fragen, also die da oben, Sie machen da einen ganz starken Unterschied zwischen die da oben und wir hier unten. Und da zählen Sie sich also als ein stimmloses stimmlos hatte ich den Eindruck dazu. Wie praktizieren Sie offen eine Gesellschaft? Also Sie haben ja gesagt, Diskussionen. Das ist ja manchmal, man merkt es ja am eigenen Tisch oder in der eigenen Nachbarschaft, ist ja so eine Diskussion unter unterschiedlichen Meinungen zu führen, mit unterschiedlichen Meinungen zu führen, ja auch ganz schön schwer. Fällt Ihnen das schwer oder fällt Ihnen das leicht, andere Meinungen sich anzuhören und stehen zu lassen, ganz persönlich?
Also, es ist natürlich immer schwer, sich selber einzuschätzen, aber ich sag mal von mir, ich bin bereit. Es fällt mir manchmal sehr schwer, ruhiger zu bleiben. Ich kann auch schnell mal ein bisschen energischer bei der ganzen Sache sein. Aber ich bin völlig bereit, mich am Stammtisch mit absolut linken Leuten hinzusetzen, wo ich mich mehr sozial rechts einordne, wenn es sowas gibt. Ich weiß es nicht, aufgrund dessen, weil ich eine komplett andere Meinung über unsere Flüchtlingspolitik habe. Mhm. Aber ich bin bereit, darüber zu reden. Und warum? Weil ich Interesse daran habe, Ihnen meinem Gegenüber zu erklären, dass das wahrscheinlich richtiger ist, wie ich das denke, genauso wie er mir das erklären will. Wenn es dann so ist, habe ich da kein Problem mit. Aber es kann nicht angehen, dass und die da oben, meine ich, eben Regierende mit. Man fühlt sich nicht mehr mitgenommen. Ja. Das ist mit der Windkraft genauso. Wir haben große Probleme mit der Windkraft. Es wird über die Köpfe der Bürger einfach hinweggeschoben. Es wird
Sie schneiden sehr viele Themen an, aber ich glaube, das Grundthema ist angekommen, über die Köpfe hinweggegangen. Herr Husemann, das ist ja eigentlich genau der Punkt, wo Sie sagen, hier greifen wir eigentlich ein.
Ja, absolut. Also da hat Herr Schneider einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass es eine zu starke Distanz gibt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Also da gibt es ein großes, glaube ich, Nichtverstehen. Und ich glaube, da muss man ansetzen und im Sinne einer Weiterentwicklung einer offenen Gesellschaft tatsächlich auch neue Möglichkeiten finden, Bürgerinnen und Bürger und Politik zusammenzubringen. Und ich glaube, da muss die Politik vor allem natürlich Lösungen anbieten, aber auch wir als offene Gesellschaft, wir müssen da neue Lösungen finden, um in den Austausch zu treten. Das können diese Tische sein als erstes Moment. Das muss aber natürlich auch weitergehen. Und da gibt es ja viele Ideen, wie man neue Institutionen bilden kann. Mhm. Bürgerräte, geloste Bürgerräte sind eines, um da den Austausch besser hinzukriegen.
Herr Schneider hat eben das Wort Stammtisch angesprochen.
Naja, Stammtisch bringen wir in Verbindung.
Immer negativ.
Eher negativ als ein Ausdruck der wahren, gesunden Volksmeinung gewissermaßen, die aber auch Hemmungen fallen lässt. Und insofern ist ein wichtiger Punkt, und da würde ich Herrn Schneider widersprechen wollen und auch eine kleine Ehrenrettung für Gabriel versuchen. Was Gabriel damals mit Pack gemeint hat, das waren nicht jene, die etwa gegen offene Grenzen nur eingetreten sind, sondern das waren jene, die Gewalt ausgeübt haben, Gewalt gegenüber anderen, Fremden, und da kann man unterschiedliche Begriffe wählen, aber dass das kriminell war, dass das rassistische Kriminalität war, das wurde endlich mal unverbrämt ausgesprochen. Insofern kann man diesen Sprachausrutscher ganz gut verstehen. Aber einen Punkt noch, die da oben verkünden und die da unten müssen sozusagen zuhören. Das teile ich auch nicht. Das hat sich längst geändert. Die politischen Eliten oder Parteien oder Gewerkschaften, nicht einmal die Kirchen, sind nicht mehr die monopolistischen Weltdeuter, die uns erklären, wie die Welt aussieht und wie sie auszusehen hat. Im Gegenteil, diese Eliten haben an Überzeugungskraft verloren, und das ist nicht nur eine Frage der digitalen Kommunikation, die wir mittlerweile haben, sondern ist auch über die pluralistischen Medien längst Tatsache geworden.
Herr Schneider, also Ihre Möglichkeit, sich einzumischen, ergreifen Sie sie?
Ja, einmal für Herrn Gabriel, vollkommen richtig. Also alles, was da schiefgelaufen ist an Radikalität, da brauchen wir gar nicht reden, wird verurteilt. Aber er als Politiker, damals glaube ich Außenminister, Wirtschaftsminister, wie auch immer, jeweils einer der ganz großen Politiker, muss doch wissen, was er da sagt. Er kann, also im Volk ist es so stehen geblieben bei den Leuten. Er hat allgemein alle, die da standen und demonstriert haben, als Pack bezeichnet. Da muss er vorsichtig sein. Das kann sich einer am Stammtisch erlauben, aber nicht der Gabriel. Und mit die da oben meine ich, es ist, wir sagen doch mal ganz einfach, mal Frau Merkel, wir schaffen das. So, und dann ist sie die nächsten Jahre nicht eindeutig nach links oder nach rechts abgerückt, obwohl sie kritisiert worden ist. Von ihren eigenen Leuten, von europäischen Leuten in der politischen Ebene, vom Volk, sei es die Lieder und Konsorten. Da sind 10.000 Leute auf der Straße gewesen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie sind mal drauf eingegangen. Es wurde einfach damit abgetan. Es sind Wutbürger, es ist dies, was. Und da resignieren die Leute. Und so werden die Leute nach rechts getrieben. Genauso sehe ich das auch, Herr Merkel. Das haben Sie schon eindeutig gesagt. Das sehe ich genauso. Ganz schlimm. Und es wird dann teilweise missbraucht von solchen Leuten wie AfD, die nicht nur schlechte Ansichten haben. Aber solche Leute wie Höcke brauchen wir dann nun mal gar nicht. Das sehe ich auch so.
Die Meinung.
Aber das ist der große Fehler. Und die offene Gesellschaft geht von oben auch nach unten. Sie müssen uns da oben dann, ich sage jetzt wieder da oben, es ist ein schlechtes Wort, aber nur damit man weiß, was man meint, das auch vorleben, offen zu sein. Eine Frau Merkel muss dann offen sein und sagen, ich habe damals einen Fehler gemacht, aber ich habe es gut gemeint, müssen wir mal sehen, wie wir das korrigieren. Es ist wahrscheinlich nicht ganz richtig gewesen und schon wäre alles in Ordnung gewesen. Gar kein Thema. Wir hätten längst nicht so viele Leute recht, wie es heute ist. Das hat die Frau nicht gemacht. Sie hat einfach durchgezogen, ohne überhaupt.
Jens Schneider.
Wahrscheinlich die Stimmung.
Dankeschön. Ihre Meinung offen gesagt und hier angekommen, Herr Schneider aus Kiel. Da begrüße ich jetzt Barbara Holzhausen. Schönen guten Morgen, Frau Holzhausen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich komme aus einer etwas anderen Perspektive als meine Vorredner. Und zwar geht es immer um den Begriff Toleranz, wo ich in vielen Diskussionen das Gefühl habe, dass der Begriff eigentlich gar nicht richtig erkannt oder erfasst wird. Weil Toleranz lässt sich ja erst dann leben, wenn man in der Lage ist, nicht nur die eigene Sichtweise auszuhalten, sondern auch die anderen Sichtweisen mit einbezieht. Und das habe ich jetzt ja auch eben gerade in Ihrer Diskussion erlebt, dass das immer wieder schwer wird, etwas, was man anders sieht, trotzdem zu akzeptieren.
Wie geht Ihnen das persönlich? Also Sie sagen, Sie stellen das fest, jetzt nicht nur in Diskussionen, die Sie im Fernsehen oder im Radio verfolgen, sondern auch zu Hause, was weiß ich, jedes Familientreffen ist ja eigentlich so ein Kosmos, der da zusammenkommt.
Also in dem Moment, wo man bereit ist, etwas zu klären, will man ja nicht nur die eigene Seite und die eigene Sichtweise wissen, sondern dann muss man auch gucken, wie die anderen es erfassen und erleben. Und das spielt dann ja eine ganz große Rolle bei der Lösungssuche. Es hat ja nicht immer derjenige, der am lautesten ist recht, sondern es zeigt sich einfach aus der Perspektive heraus, dass es nur eine Sichtweise ist, die ich habe. Ja. Und aber wir sind viele Menschen und viele Menschen haben unterschiedliche Sichtweisen. Und die Arbeit beginnt da, wo man diese Sichtweisen sortieren muss und gucken muss, wie das Ganze aussieht und nicht nur die eigene Perspektive.
Sie meinen die Arbeit für jeden persönlich?
Die Arbeit auch für jeden persönlich. Mir ist es passiert im Aktunterricht. Ich kam immer zu spät und hatte immer nur eine Fassade, die ich malen musste und war irgendwie sehr frustriert, bis ich irgendwann aufgestanden bin und mich hinter jedem Studenten gestellt habe und die Sichtweise mir angeguckt habe. Und da ist mir so klar geworden, wie viele verschiedene Sichtweisen ein einziges Objekt hat. Und ich muss die alle begreifen, um alles zu begreifen. Und das fehlt mir ganz häufig in den Diskussionen. Da sind es reine Kampfansagen. Derjenige, der am lautesten spricht, der den Beifall bekommt, der hat sozusagen recht und alle anderen Sichtweisen werden einfach vom Tisch gewischt. Aber die sind auch da und die gehören auch zum Ganzen.
Sie haben eben was ganz Interessantes gesagt, nämlich den Perspektivwechsel. Herr Husemann, Sie nicken.
Ja, absolut. Und das greift im Grunde das auf, was Herr Schneider auch eben sagt. Er ist absolut dazu bereit, mit den Leuten, wie er sagte, die ganz links stehen. Er selber ordnet sich eher sozial rechts ein, in den Dialog zu treten, auch zu schwierigen Themen wie Pegida, wo ich zum Beispiel, wenn ich mit Herrn Schneider jetzt weiterreden würde, ihm entgegnen würde, Da würde ich aufpassen mit Pegida. Also da sollte man sich nicht nur die Äußerung von Herrn Gabriel angucken mit das Pack, sondern auch, dass Pegida-Anhänger dazu aufgefordert haben, Herrn Gabriel und andere aufzuhängen. Da kann man auch überlegen, ob das die richtige Art und Weise ist. Also war mir etwas sehr viel Empathie für Pegida und andere sehr rechte Organisationen. Da würde ich sicherlich meine Punkte machen. Ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein tatsächlich unsere Haltung auch definieren. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und dass wir dann in Austausch treten. Und das ist absolut das Elementare. Und da fand ich die Metapher von Frau Holzhausen wirklich sehr schön.
Frau Holzhausen, danke schön für Ihren Anruf. Jetzt begrüßen wir Herrn Janikowski aus Stuttgart. Rufen Sie an, Herr Janikowski. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, hier ist der Stefan Janikowski aus Stuttgart. Ich finde, das Thema ist ganz interessant. Meine Frage ist halt auch, wie kann man eine offene Gesellschaft im Alltäglichen fördern? Und da denke ich mal an Eckkneipen oder Eckcafés. Also ich habe hier mein Stammcafé, das ist das Herberts in der Imhofer Straße und da trifft sich alles. Also vom alten Menschen bis zum Jungen, vom Querorientierten bis hin zum Normalo, von Leuten, die einen Pelzmantel tragen, bis hin zum Arbeitsoverhaul. Und entsprechend sind auch die Meinungen.
Ja. Sagen Sie, sitzen die auch zusammen? Also
ja, wir stehen ja an den Tresen auch manchmal zusammen. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich reiße ein AfD-Plakat ab und dann sagt ein anderer, du findest es toll, wenn du sowas machst, du musst... das geht doch nicht, ja, zum Beispiel auch. Und dann muss ich mich halt auch da rechtfertigen und dazu auch stehen, ja. Und man kommt dann so miteinander auch ins Argumentieren, ja. Dann muss halt auch gucken, was ist der Beweggrund seiner Kritik auch? Wie sieht er das auch, ja?
Aber das Interessante,
das heißt also, da merke ich halt auch, das kann auch meinen Horizont erweitern, ja?
Wenn man sich überhaupt begegnet. Also Sie haben offenbar einen Ort, wo man sich begegnet.
Auf jeden Fall. Ich kann auch sagen, du, ich bin anderer Meinung oder ich habe zum Beispiel so eine Art Imbiss, wo ich immer hingehe, Strandbar, das ist im Spessart. Der macht super...
ja, super. So genau müssen wir jetzt die Speisekarte gar nicht wissen.
Aber sagen wir mal so, es ist halt... wissen Sie, dann sagt er halt scheiß Israel oder manchmal scheiß Juden. Ich habe mit meiner Lebensgefährtin darüber gesprochen, habe gesagt, wie kann ich das ihm sagen, dass ich nicht seiner Meinung bin? Dann sag einfach, Stefan, dass es dir sehr weh tut. Du kannst ja auch immer das so sagen, ja. Es tut mir weh, wenn du sowas sagst.
Und?
Ja.
Was ist dabei rausgekommen?
Ist noch nicht. Das probiere ich jetzt das nächste Mal, ja. Weil das einfach auch etwas ganz Persönliches bei mir ist, wo ich einfach mich zurückziehe und traurig werde, ja. Aber ich möchte ja immer weiterhin dort essen und ich schätze auf der anderen Seite auch wieder diesen Mann.
Vor allem
ja?
eben, dass man sich treffen kann. Fehlen uns die Orte, Herr Merkel, wo man eigentlich miteinander zwanglos ins Gespräch kommt?
Na, etwas spaßig würde ich zunächst antworten, wenn das mit den Eckkneipen und Cafés tatsächlich stimmt und ich bin dem gar nicht abgeneigt, dann müsste eigentlich Berlin der toleranteste Ort sein, weil wir an jeder Ecke oder jeder zweiten Ecke eine Eckkneipe haben und ein Café. Das ist natürlich nicht so ganz der Fall. Ernsthaft geantwortet, es sind nicht nur Kneipen und Cafés, sondern es sind auch Organisationen, das sind Sportvereine, können zivilgesellschaftliche Organisationen sein. Das Problem, dass diese Räume enger werden, ist folgendes. Sie sind gewissermaßen zu getrennt. Es gibt zu wenig Brücken. Auch in unserer Zivilgesellschaft sind es meistens die gut gebildeten, die jungen Menschen, die in NGOs etwa sind. Und hier findet aber nicht der Austausch wirklich unterschiedlicher Meinungen statt.
Also die Räume schaffen, wo man sich tatsächlich begegnen kann, offen begegnen kann. Das Stichwort, was wir weiterführen werden. Dankeschön an Stefan Jankowski für dieses Stichwort, was Sie uns geliefert haben in unserer Debatte über die offene Gesellschaft. 0800 2254 2254. Und jetzt am Telefon mit Ludger Klaumann. Schönen guten Morgen, Herr Klaumann.
Guten Morgen. Ich habe ein Thema, wo mir die Toleranz manchmal sehr schwer fällt. Ich kann mit der Meinung des anderen eigentlich sehr gut umgehen und möchte Ihnen ein Ereignis von gestern erzählen. Ich bin selbstständiger Handwerker und kam gestern auf der Baustelle an und habe erst an der Baustelle festgestellt, dass in den Stunden vorher, in der Nacht vorher, mein Auto aufgebrochen worden ist und all mein Werkzeug geklaut worden ist. Das habe ich erst an der Baustelle gemerkt, habe das den anderen Handwerkern dann erzählt, natürlich im Inbrunst einer Wut. Und alle auf der Baustelle haben gesagt, das war so der Tenor, ja, wenn wir die Grenzen öffnen, ist es da kein Wunder, dass sowas passiert. Damit müssen wir jetzt leben. Dann habe ich meine Meinung geäußert, dass eben meine Meinung nicht diese Meinung ist, dass es nicht unbedingt unsere Asylanten sind, nicht unsere Gastarbeiter, sondern dass auch der Nachbar das sein kann oder der Mann von gegenüber, der mir mein Auto aufbricht. Da war ich aber der Einzige, der diese Meinung vertreten hat. Und ich musste mir ein Wutgebrüll der anderen Handwerker anhören, dass ich meine Meinung so vertreten habe.
Wie sind Sie auseinandergegangen in dieser Situation?
Ja, ich habe versucht, meine Meinung darzustellen. Aber so ist das halt an der Baustelle. Irgendwann verlaufen sich alle wieder und jeder geht seiner Arbeit nach und jeder hat seinen Standpunkt rausgehauen. Und ich bin sehr alleine geblieben, in meiner Meinung.
Sie sprechen etwas an, was unser Hörer davor auch angesprochen hat. Wir wollten da auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Herr Merkel, das war Ihnen noch ein Anliegen, denn da wurde ja geäußert an diesem einen Imbiss, wenn da beispielsweise gesagt wird, die Juden, die Israelis. Also so etwas, wie es ähnlich wie Herr Klaumann es jetzt erfahren hat. Etwas wird gesagt, wo, Herr Klaumann, ich sage das wahrscheinlich richtig, für Sie eine rote Linie überschritten worden ist.
Ja, eine rote Linie überschritten und wo ich mit meiner Toleranz anderen gegenüber an meine Grenzen stoße. Ja. Da gibt es keine Toleranz mehr. Ich muss die Meinung des anderen annehmen, aber ich muss die nicht tolerieren.
Naja, Herr Klaumann, ich stimme Ihnen zu und finde Ihre Reaktion sehr besonnen und überlegt. Kollektive Schuldzuweisungen, dass man sagt, die Polen oder die Araber belästigen Frauen und die anderen stehlen Autos. Das ist etwas, was man in einem rechtsstaatlichen Kontext einfach nicht zulassen darf und sagt, es gibt nur dann eine Schuld, wenn sie individuell zugewiesen wird. Und da beginnen wir gewissermaßen mit Feindbildern, Stereotypen, Feindbildern. Und insofern fand ich Ihre Reaktion höchst angemessen. Das andere, was Herr Jankowski berichtet hat von anderen Scheißjuden, da gefriert einem gewissermaßen das Blut in den Adern und hier würde ich sagen, werden so eindeutig rote Linien überschritten, dass man das zurückweisen muss. Allerdings, und das finde ich sehr nachdenkenswert, hat seine Frau, was Sozialpsychologen nennen würden, eine paradoxe Intervention empfohlen, nämlich zu sagen, das tut mir weh, wie du redest. Gewissermaßen weich auf eine entsetzlich harte und unmögliche Äußerung reagiert. Das kann tatsächlich etwas auslösen. Ich persönlich würde aber dann noch hinzufügen und sagen, damit sind alle roten Linien überschritten. So etwas kann man nicht akzeptieren. Es tut mir weh, aber es ist völlig entsetzlich, solche Bemerkungen zu machen.
Jetzt andererseits, Herr Klaumann, Sie arbeiten weiter auf der Baustelle miteinander und müssen ja auch weiter miteinander umgehen.
Ja, natürlich. Ja, ja. Ich muss immer wieder in anderen Diskussionen auch immer mit solchen Meinungsbildern mich herumstreiten auf der Baustelle.
Aber Sie gehen im Streit nicht aus dem Weg, offenbar.
Nö, gar nicht. Ich frage mich halt nur, wir reden von offener Gesellschaft, ja. Und die offene Gesellschaft soll ja auch die Meinung des anderen widerspiegeln. Aber wenn wir an einen Punkt in Deutschland oder in Europa ankommen würden, wo diese Meinung, die ich gerade geschildert habe, in die Mehrheit kommt, was machen wir denn dann? Ja. Haben wir dann Bürgerkrieg?
Ja. Herr Husemann, Sie, ja, Sie nicken?
Ja, absolut. Sie rennen offene Türen bei mir ein und ich finde es ganz wichtig, dass Herr Klaumann, dass Sie diesen Punkt auch machen. Und das geht ja zu dem zurück, was ich auch eben meinte, man muss Haltung zeigen, man muss auch selbstbewusst sagen, das geht nicht und diese rote Linien ziehen. Absolut, also bei vielen Fällen, die wir hier geschildert haben, muss man ganz klar sagen, das geht nicht. Und da haben wir auch eine Verantwortung mit unserer Geschichte. Also wenn wir hier scheiß Juden hören in Deutschland, da gefriert es mir auch. Und ich glaube schon, da müssen wir uns auch selber kritisch reflektieren, inwiefern wir das zugelassen haben in den letzten Jahren, so ein gesellschaftliches Klima zugelassen haben, auch vielleicht zu viel Toleranz für Intoleranz zugelassen. Wir haben besorgte Bürger ausschließlich definiert im Kontext von Pegida und Co. Die besorgten Bürger, die ich kenne, sind Freunde und Bekannte von mir. Das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Menschen mit Migrationshintergründen, also sogenannte Minderheiten, die massiv leiden unter diesem neuen gesellschaftlichen Klima. Und eine Freundin von mir, die ein Kopftuch trägt, der wurde letztens ihr Kinderwagen weggetreten mit dem Satz scheiß Kopftuchträgerin. Das sind auch gesellschaftliche Zustände, die müssen wir ansprechen und die müssen wir ganz klar sagen, das geht nicht. Und muss aber auch sagen, wir, klar, das Thema der Sendung ist Toleranz und nicht, aber wir wollen ja auch über die offene Gesellschaft sprechen und was sie definiert und was sie weiterentwickelt. Und auch wir sind so ein bisschen in die Falle getappt, dass wir jetzt über eine Stunde schon über die Missstände sprechen und eigentlich sehr stark auf das Thema Migration, Ausländerthematik, Flüchtlingsthematik rumreiten und diese Polarisierung von den, auch da Herr Merkel, würde ich Ihnen widersprechen, ich finde das Bild zu einfach, von den kosmopolitischen Leuten in urbanen Räumen, die sozusagen die gebildeten Gutmenschen in Anführungszeichen auf der einen Seite und die da unten, die völlig abgehängt sind von den Fortschritten der Gesellschaft. Das ist zu einfach und ist auch so ein Bild, was das so manifestiert. Ich glaube, gerade in den Themen, über die wir auch vielleicht reden sollten, nämlich Ernährung, Klimaschutz etc., gibt es gerade in ländlichen Regionen ganz innovative Ansätze und ganz progressive Meinungen.
Herr Klaumann, danke schön für Ihren Anruf.
Danke Ihnen. Tschüss.
Ich begrüße jetzt am Telefon Johannes Dörend. Schönen guten Tag, Herr Dörend.
Ja, ich grüße Sie. Die Frage war im Hintergrund noch ein bisschen an. Genau. Stichwort war ja, Entschuldigung.
Offene Gesellschaft, Toleranz.
Genau, das weiß ich. Nein, was ich als Stichwort angegeben hatte bei Ihrer Kollegin, dass ich halt in meinen Augen das oft als Heuchelei empfinde. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo es heißt, wir sind alle so offen und tolerant. Und ich empfinde das ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Also ich sag mal als Beispiel, als wir die angebliche Flüchtlingskrise hatten. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, bevor diese Flüchtlingskrise ausgebrochen, Gott, das ist eine Krankheit, aber in Gang gesetzt wurde. Ne? Da waren zum Beispiel in Hamburg, da habe ich die Nachrichten verfolgt, da ging es damals um die Lampedusa-Menschen. Die Menschen, die da in Lampedusa gestrandet sind und dann halt in Hamburg Unterschlupf gefunden haben, teils in der Kirche, teils in besetzten Häusern, ne, von Leuten, die sich halt drum gekümmert haben. Und da gab es jeden Tag Demonstrationen. So, für diese Leute. Ne? Also da war dann dieser Satz, Solidarität erweckt das von Papier. Ne? Also Solidarität mit den Leuten, die kein Papier haben. Also keine Papiere haben,
und, genau.
Genau. Und da hieß es dann, es ist klar, die müssen abgeschoben werden. Und die Presse hat auch auf alle Leute geschimpft, die sich quasi dafür eingesetzt haben. Da hieß es, das wären ja halt die Chaoten. Es waren halt am Anfang wenig Leute. Ich habe es halt, wie gesagt, so dermaßen verfolgt. Das waren wenig Leute. Die waren von mir aus auch alle schwarz gekleidet. So, Gewalt ist dort, soweit ich das verfolgen kann, nicht von den Leuten ausgegangen. Eher im Gegenteil, die haben dann eher die Hucke voll bekommen von den Ordnungshütern. Und ja, und dann auf einmal kommt halt Frau Merkel auf die witzige Idee, ach ja, jetzt machen wir mal alles hier auf und kommt doch alle hier hin. Und auf einmal sehen wir 100.000 Leute, die für diese Leute, also für diese Menschen auf einmal demonstrieren. Und für alle anderen noch mit und dann da schön auch mit Kuscheltieren stehen und haben sie nicht gesehen. Und das ist für mich halt einfach eine Heuchelei. Und ich glaube nämlich diesen Wandel, diesen geistigen oder spirituellen Wandel, den nehme ich ganz ehrlich, der macht sie überhaupt nicht ab. Das ist für mich, das ist so einfach, alles klar, irgendeine Person, die an der Macht ist, sagt das jetzt. Oh, jetzt wird uns von der Presse gesagt, das ist was ganz Tolles. dann müssen wir jetzt ja natürlich auch mitmachen. Ne? Das heißt, dann ist es ja okay. Und vorher Pressetenor, nee, das sind alles nur scheiß Chaoten und die Schwarzen müssen abgeschoben werden, die haben ja keine Papiere, das ist illegal. Ne? Das waren auch die, das war auch der O-Ton von hier, Gott, wie hieß der ehemalige Bürgermeister von Hamburg nochmal?
Olaf Scholz, meinen Sie? Also,
ja, vielen Dank, genau. Ne? Und das war halt auch sein O-Ton und ja, und dann kann ich mich auch noch an Angela Merkels Worte erinnern, Multikulti ist gescheitert.
Also wir haben und, verstanden, Sie finden diese Toleranz, die vor sich hergetragen wird, eben als solche, etwas wird vor sich hergetragen und ist aber eigentlich Heuchelei und hat ganz schnell keinen Bestand mehr, so habe ich Sie jetzt verstanden.
Ja, so. Sehe ich definitiv dann so. Also ich meine, ich sag mal als Beispiel, wenn wir jetzt in ein ganz dunkle Kapitel reingehen, ne, früher war es dann vielleicht okay, weil eben auch das Thema Israel und der Begriff Scheiß Jude aufgekommen ist, dann hieß es auf einmal, kauft nicht bei Juden und alle haben sie mitgemacht. So, wäre der Tenor aber ein anderer gewesen, hätten das auch alle mitgemacht. Verstehen Sie, wie ich das meine? Und das meine ich dasselbe mit der Lampedusa-Geschichte mit den Flüchtlingen. Und jetzt heißt es wieder, jetzt müssen wir die doch alle wieder zurückschicken. Also was denn jetzt hier? Ne?
Okay, offene Gesellschaft als Heuchelei, die Meinung von Johannes Dörend. Danke, Herr Dörend, für diesen Punkt. Die offene Gesellschaft als Heuchelei. Das war so der letzte Punkt, den unser letzter Hörer gemacht hat. Herr Merkel, was fällt Ihnen darauf ein?
Naja, ich will jetzt mal nicht darauf eingehen, die etwas zu stark verbreitete Vorstellung immer auf Frau Merkel hier einzuschlagen mit den offenen Grenzen. Erstmal war es nicht nur Frau Merkel, sondern das waren nahezu alle politischen Parteien im Bundestag mit der AfD ausgenommen, die damals noch nicht im Bundestag war. Also das ist etwas, was etwas abgekaut ist. Ich würde darauf nicht mehr so rumreiten. Mhm. Aber Toleranz wird nur vorgespielt. Das trifft nicht zu. Wir wissen aus den Umfrageforschungen und der seriösen politischen Kulturforschung, dass sich da tatsächlich etwas getan hat in den letzten 10, 20 Jahren, dass wir in unseren Einstellungen toleranter geworden sind. Aber wenn ich sage, wir, müssen wir das einfach noch einmal spezifizieren. Es sind nicht alle. Und was etwas beunruhigend ist, das, was ich vorhin als kosmopolitisch bezeichnet habe, also jene, die vor allen Dingen offene Grenzen wollen, weil sie davon entweder profitieren oder darunter nicht leiden, tatsächlich jene sind, wo wir die tolerantesten Werte entdecken, aber das sind die Begünstigten in unserer Gesellschaft. Wir wissen ganz genau, das sind die Besserverdienenden, das sind die Bessergebildeten. Und die dürfen auch nicht die Diskurse in einer offenen Gesellschaft monopolisieren und so tun, als hätten sie die moralisch überlegene Wahrheit. Und da sehe ich sozusagen eine Hybris, einen Übermut, sozusagen eine Verachtung gegenüber anderen Positionen geht nicht in einer offenen Gesellschaft.
Andreas Glate aus Waren an der Müritz. Schönen guten Tag.
Ja.
Sie sind jetzt in der Sendung. Sie wollten sich äußern zu der offenen Gesellschaft.
Ich habe offene Gesellschaft, erlebe ich natürlich auch und bin auch sehr froh darüber, dass unsere Gesellschaft offen geworden ist. Ich erinnere mich noch sehr an die Zeit, als ich Jugendlicher war und im Radio aus dem Osten heraus hören konnte, was im Westen, in West-Berlin es so für Umstürze gab und Veränderungen gab. Aber ich meine auch eben auch zu bemerken, dass die Problematik der Auseinandersetzung der damaligen Jugendlichen mit ihren Eltern nach wie vor besteht. Und ich meine, dass die offene Gesellschaft natürlich auch die Menschen sehr stark überfordert in der Offenheit. Wenn ich kleine Dinge habe, dann habe ich da leicht einen Überblick. Aber die Offenheit ist, glaube ich, in einem so großen Maß vorhanden, dass ich viele Dinge einfach gar nicht mehr verstehen und begreifen kann und deshalb aus meiner Beschränktheit, die es bei jedem Menschen gibt, eine offene Gesellschaft immer bloß in eine gewisse Richtung geht und nicht wirklich allseitig offen ist.
Also Sie meinen auch, dass Offenheit Angst machen kann?
Ich meine, dass Offenheit nicht um Angst machen kann, aber bestimmt auch, aber dass Offenheit zu Oberflächlichkeit führt. Dass ich viele Dinge einfach gar nicht mehr in die Tiefe betrachten kann, weil mich das überfordert, sondern ich sehe es, wie es in der Umgebung ist und frage nicht mehr tiefer nach.
Herr Husemann.
Den Punkt mit der Oberflächlichkeit habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wenn man offen ist, ist man oberflächlich. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Weil es uns überfordert. Okay. Die Vielheit der Möglichkeiten in der offenen Gesellschaft überfordert. Und wie kann ich darauf reagieren? Ich kann darauf nur so reagieren, dass ich mich für die vielen Dinge eigentlich gar nicht interessieren kann, weil es einfach zu viel ist. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich in ein Geschäft einkaufen gehe und ich sehe da zum Beispiel 25 Sorten unterschiedliches Mehl. Ich werde die 25 unterschiedlichsten Sorten Mehl gar nicht wahrnehmen, sondern ich kaufe immer das, was ich so und so schon kenne. Und genauso wie es im Geschäft beim Einkaufen ist, ist die Wahrnehmung auch ganz genauso in der Gesellschaft. Es gibt einfach so viel, was Offenheit von mir verlangt und deshalb mich überfordert.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also es ist ja so ein bisschen der Gedanke der Ohnmacht, der dahinter steckt, ne? Also dass es einfach alles zu viel ist und man nicht mehr glaubt, den Überblick zu haben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine gesellschaftliche Realität, unter denen viele Leute leiden oder die viele Leute betrifft, unabhängig davon, ob sie in den Städten leben oder auf dem Land. Und eigentlich ist das ja eine Gemeinsamkeit, also etwas, was man teilt und was man ja auch gemeinsam besprechen kann. Und auch in dem Kontext nochmal der Tag der offenen Gesellschaft jetzt in einer Woche am 15. Juni soll auch genau Raum geben dafür, dass man in dem gemeinsamen Gespräch, in dem gemeinsamen Austausch auch seine Emotionen, also in dem Fall Ohnmachtsgedanken, artikuliert und vielleicht ja mit anderen in Austausch kommt, was man da tun kann. Also ob man aktiv wird zum Beispiel, ob man sich eines bestimmten Projekts annimmt, also sich sozusagen ein Thema rauspickt, das einem wichtig ist, oder einfach darüber redet regelmäßig über die gesellschaftlichen Zustände. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, um aus diesem sehr individuellen Ohnmachtsgefühl herauszukommen.
Herr Klarte, man könnte vielleicht auch noch hinzufügen, ich will das gar nicht in Abrede stellen, was Sie gesagt haben, aber eine offene Gesellschaft zwingt geradezu zum Nachdenken. Eine geschlossene Gesellschaft, wo wir vorfabrizierte Meinungen haben, die nimmt uns das Denken ab. Wenn wir aber so mit Außenreizen und Problemen konfrontiert werden, ohne sofort eine allgemeingültige Wahrheit vorgeführt zu bekommen, dann müssen wir darüber reden. Dann reden wir mit Kolleginnen und Kollegen, dann reden wir mit Freunden, dann reden wir in der Familie, diskutieren darüber. Und das ist eine große Chance, durch diese Oberflächlichkeit durchzustoßen und doch etwas tiefer zu reflektieren. Und das hilft uns auch, Toleranz zu akzeptieren, selbst gegenüber Meinungen, die wir nicht teilen.
Herr Glate, danke schön für Ihren Anruf. Vielen Dank.
Ja, bitte.
Und ich begrüße jetzt Anke Meyer aus Schleswig. Schönen guten Tag. Frau Meyer, sind wir bei
Ihnen? Hallo, hier bin ich.
Ja,
ich bin da. Ich musste mal gerade, hatte das Handy gerade zur Seite gelegt.
Na dann.
Ja, gut. Ja, guten Morgen erst einmal für alle.
Guten Morgen.
Wünsche ich von Herzen. Und ich habe also zwei Stichworte genannt. Das ist einmal ganz vorab geschickt. Ich glaube, Toleranz kann auch gesellschaftlich nicht eingefordert werden. Aha. Toleranz ist eine innere Haltung, deren Entwicklung. Also es ist eine innere Entwicklung eines jeden Menschen. Und das braucht Anregung, das braucht Nachdenken, das braucht Zeit, das braucht Übung. Und so ein Schlagwort Toleranz und wir müssen tolerant werden, geht, glaube ich, daran vorbei, dass das eben so einfach nicht möglich ist. Wir wissen doch bestimmt, weiß jeder, wie schwer es ist, etwas auszuhalten. Und tolerant heißt nichts anderes als aushalten. Nicht? Aushalten von etwas, was anders ist als ich selber. Und das ist ja im täglichen Leben und immer wieder eine Übung. Also das möchte ich mal den Toleranz-Einforderungen Einfordernden ein bisschen auf den Weg geben. Wir müssen viel Geduld haben mit uns selber, aber auch dann mit den Menschen, die wir vielleicht in erster Linie als intolerant empfinden.
Wo können wir das denn üben, Frau Meyer?
Also tagtäglich. Ich kann mir einfach den Gedanken machen, nicht nur ich bin richtig, sondern vieles andere ist auch richtig
und möglicherweise alles, was innerhalb eines Rechtes geschieht, wenn das also ein rechtsstaatliches Recht ist, ist auch erst einmal richtig. Da kann man natürlich in etwas kommen wie Zweifel. Aber davon erst einmal auszugehen und dann zu gucken, wie reagiere ich darauf, wo habe ich Intoleranzen in mir, wo könnte ich auf die Barrikaden gehen. Und da kommt mein zweites Stichwort ins Spiel, das auf die Barrikaden gehen, das oder eben dieses Gefühl von, dieses eine Vorurteil, was vorhin genannt worden ist, bei dem Herrn Handwerker, ne, dass eben das selbstverständlich ist, dass das die unsere neuen Mitbürger gewesen sind, die dort sein Auto aufgeknackt haben. Das ist ein pures Vorurteil. Es ist eine, das wird als Meinung verkauft. Und deshalb bin ich sehr dafür, die Begriffe Meinung und Urteil oder Beurteilung einer Situation scharf zu trennen. Ich glaube, eine Meinung kommt aus mir, das ist meins. Und das kommt aus meinen persönlichen Empfindungen. Und wir haben natürlich die Meinungsfreiheit und ich kann auch sagen, die waren das. Aber ob das zutrifft, das kann ich doch erst dann herausfinden, ob meine Meinung auch zutreffend ist, indem ich dann diese Meinung sozusagen an Fakten prüfe und dann vielleicht zu einem zutreffenden Urteil komme, ja. Beurteilung komme und dann natürlich sagen kann, es gibt hier überhaupt keine Anhaltspunkte, dass das nicht ein Deutscher war, zum Beispiel, der mein Auto aufgebrochen hat.
War ja genau die Antwort, die da der Herr auch gegeben hatte, genau.
Nee, weiß ich, das ist jetzt auch, ich habe das nur als Beispiel für die Situation jetzt nochmal genommen. Ich fand es auch ausgesprochen gut, wie er damit umgegangen ist, also gar keine Frage. Das war jetzt nicht Kritik an ihm, sondern nochmal so, ja. Und ja, und das... das sind so meine beiden Gedanken, dass wir so unsauber geworden sind. Ne? Eine Meinung ist eine Meinung und die kann natürlich jeder haben, weil wir haben eine Meinungsäußerung und manchmal werden wir mit Meinungen konfrontiert, die wir ganz schrecklich finden. Ist auch eine Meinung, ist meine Meinung, ich finde das schrecklich. Ja, und da muss man halt gucken, wie man da tolerant mit umgeht. Das heißt, einfach vielleicht stehen lassen und nicht gleich auf die Barrikaden gehen. Und der letzte Anrufer mit dem Mehl, das fand ich dann nämlich sehr gut, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf, der hat sich für eine von 25 Mehlsorten entschieden. Und das jedes Mal, wenn er Mehl kauft. Er hat aber die anderen 24 Tüten nicht zerstört. Die hat er im Regal stehen lassen. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Lassen wir doch mal die Meinungen einfach stehen, bis wir ein Urteil gefunden haben, ob sie wirklich falsch oder richtig ist. Oder ob sie in unser Konzept passt, was wir auch jetzt gesellschaftlich vielleicht vertreten wollen. Oder sonst etwas. Etwas mehr Geduld wäre mir lieb. Und die Mehltüten stehen lassen, nicht zerstechen, nicht kaputt schlagen, weil sie nicht meinem Geschmack entsprechen oder ich diese Wahl nicht getroffen habe.
Frau Meyer, ein wunderbares Bild mit den Mehltüten und dem nicht zerstören, sondern stehen lassen. Dankeschön für Ihre Meinung.
Ja, sehr gerne. Jo, tschüss.
Ich habe eine E-Mail hier von Antje Baller. Die schreibt uns, seit Jahren wird von den Globalisierungsverlierern große Toleranz eingefordert. Und dies immer mit dem Verweis, es gehe Ihnen ja schließlich noch gut, gerade auch im Vergleich eben mit anderen Ländern der Welt. Auch in der heutigen Diskussion habe ich, schreibt Frau Baller, den Eindruck, wird pauschal mit dem Finger auf die gezeigt, die sich der Moderne verweigern und sich angstgesteuert an Altem festhalten. Bekanntermaßen halten am meisten diejenigen fest, die auch was zu verlieren haben. Herr Merkel.
Na, ich kann diese Meinung sehr viel abgewinnen. Wir haben uns etwas abgewöhnt, wirklich zu trennen zwischen jenen, die dem eiskalten Willen der Globalisierung ausgesetzt sind. Das sind Verlierer. Die sammeln sich häufig im unteren Drittel in unserer Gesellschaft. Sie sind praktisch aus politischen Beteiligungen hinausgefallen. Sie gehören zu den Armen in unserer Gesellschaft. Und hier sind wir manchmal etwas hochmütig und sagen, ihr müsst doch verstehen, das hilft dem Wachstum. Und irgendetwas sickert auch dann durch auf euch, was nicht stimmt. Das ist ein neoklassischer Topos in der Ökonomie, der in vielerlei Hinsicht widerlegt worden ist. Also aber auch jene, die für die Offenheit der Gesellschaft plädieren, weil sie davon nichts zu befürchten haben, müssen in einer offenen Gesellschaft die Argumente verstehen, verstehen von jenen, die Zukunftsangst damit verbinden, die nicht wissen, ob morgen ihr Job sie tatsächlich noch ernähren wird. Also hier etwas mehr Sensibilität und weniger Hochmut.
Finden solche Diskussionen statt, Herr Husemann?
Sie müssen stattfinden und also ich plädiere da nochmals dafür, dass wir auch hier nicht versuchen sollten zu spalten zwischen denen und denen. Wir sitzen wirklich in einem Boot und ich finde die
das
Fridays,
ist eine Spaltung.
Nee, aber die Fridays for Future Demonstration, wo würden Sie die einordnen? Also in welchem Bereich würden Sie die, sind das Globalisierungsgewinner
das
oder?
Das sind zukünftige Gewinner. Die sammeln ein Kapital an Bildung an. Das sind Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Die haben ein ganz wichtiges Anliegen. Aber zu sagen, wir dürfen nicht spalten, heißt zu verneinen, dass wir eine tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft haben.
Es ist doch viel zu einfach zu sagen, dass diese Fridays for Future Aktivistinnen zum Beispiel das für ihr eigenes Wohl und Wehe machen für die Zukunft. Es ist doch ein gesamtgesellschaftliches Thema, was
das
diese jungen Leute setzen,
das
alle Leute betrifft und insbesondere die Klimathematik. Das ist doch eine ganz konservative Thematik. Gerade die Grünen-Partei wurde auch sehr stark in Baden-Württemberg, in Bayern, in ländlichen Regionen. Da ist das ein Riesenthema. Weg von der industriellen Landwirtschaft hin zu einer neuen Form der Landwirtschaft. Das wird gesamtgesellschaftlich getragen und deswegen plädiere ich immer dafür zu sagen, lass uns doch nach Lösungen suchen für all diese Probleme. Es ist total wichtig, die Problemanalyse zu betreiben und das tun wir auch und das ist auch richtig und da teile ich ja auch viele Einschätzungen so und wir müssen in der Sozialpolitik vorankommen. Wir müssen da das verharrt, ja, dieses Hartz-System ist schrecklich und da müssen wir einfach gemeinsam als Gesellschaft vorangehen. Und deswegen finde ich es so schade, wenn wir einfach die verschiedenen Teile der Gesellschaft so trennen und spalten. Und selbst wenn es eine Realität gibt von in der Tat natürlich eher Gewinnern und Verlierern, das ist in einer Gesellschaft immer so, sollten wir doch jetzt versuchen, dass wir gemeinsam uns auf den Weg nach Lösungen machen, um diese Probleme konstruktiv zu lösen, um auch Visionen zu entwickeln für die Zukunft.
Bevor wir hier eine interne Diskussion führen, nehme ich jetzt Thomas Bauer mit in den Sender. Herr Bauer, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde.
Sie haben wahrscheinlich die ganze Zeit mit zugehört und wie würden Sie sich jetzt in diesen Stand der Diskussion mit der offenen Gesellschaft einmischen?
Ja, die Frage ist, wo Toleranz Intoleranten oder auch Unwissenden gegenüber sinnvoll ist und wo nicht. Und mitgenommen fühlen und mitgenommen werden sind doch zwei Seiten derselben Medaille. Wenn die Politik zum Beispiel Rauchverbote nach langen absurden Diskussionen zum Schutz der Menschen durchsetzt, können natürlich Raucher genau wie auch Dieselfahrer argumentieren, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen. Die Betonung liegt auf fühlen. Fakt ist aber, dass es schlicht ein Mangel an wissenschaftlicher Bildung ist oder auch eine kognitive Dissonanz aufgrund der sich nicht selbst eingestehenden Sucht, zum Beispiel bei Rauchern oder auch der Gefährdung durch die Dieselabgase oder bei anderen Sachen. Würden wir jetzt über Asbest reden, würde das vielleicht noch mehr Leute einsehen. Und genauso ist es halt bei anderen Themen. Und offene und geschlossene Gesellschaften nach außen betreiben ja oft Leute, die extremen Wohlstandschauvinismus voranstellen. Quasi, es soll so sein, wie es ist, mir geht's gut und ich will keinen reinlassen. Und die Sache ist die, dass das ja auch oft von Bessergestellten betrieben wird und auch den Untersten in der Gesellschaft eingeredet wird. Quasi der Unternehmensmilliardär redet dem Hartz-IV-Empfänger die geschlossene Gesellschaft ein, weil du könntest ja was verlieren. Unten müsstest du es ja mit den von außen kommenden teilen, wo es in Wirklichkeit darum geht, dass der Milliardär Angst vor Steuererhöhungen hat, dass er eben nicht mehr Milliardär ist, dass man halt global teilen müsste.
Ja. Eine ganz andere Sichtweise auf die von Ihnen hier geäußert, auf die Spaltung der Gesellschaft, wer da welche Ängste eigentlich schürt. Dankeschön, Herr Bauer, für Ihren Punkt, den Sie hier eingebracht haben. Ich begrüße Alfred Henschel aus Ansbach.
Ich grüße Sie alle und ich wollte einen kleinen Augenblick machen, nur das Radio. Ich wollte nur meine weitgehendste Zustimmung zu Professor Merkel äußern. Ich wollte ihn nur fragen, der Klassiker der offenen Gesellschaft ist Sir Karl Popper, mit seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde und würde gerne ein Statement von Professor Merkel erhalten, wie er da die Probleme unserer heutigen Gesellschaft und auch der damaligen natürlich schon vorformuliert hat. Das ist das eine. Und das andere, ich würde auch voll zustimmen zu dem Dogma der Meinungsfreiheit, und zwar der so ungeteilten Meinungsfreiheit bis zu dem Punkt, wo man beispielsweise den Mord, den Völkermord oder die Ungleichheit der Menschen negiert, ja. Aber sonst muss meinungsfrei, man darf gegen die Zuwanderung, weil im Gegensatz zu meinem Vorredner, die Zuwanderung wird von den Wohlhabenden, von Aldi und Lidl und auch von den Arbeitgebern mehr oder minder bejubelt. Denn das drückt auf alle Fälle, verhindert das, dass zu weitgehende Forderungen des Sozialstaates, also offene Lohne, das ist das eine. Und ich würde nochmal eben sagen, darf ich noch einen Satz?
Einen Satz, weil sonst vergessen wir nämlich, was Sie eigentlich wollten am Anfang.
Denn, ganz genau, nur noch einen Satz. Wir haben eine Bringschuld gegen den Juden. Gegenüber Juden und Israel müssen wir uns äußerste Zurückhaltung, denn wir haben da eine Bringschuld, das ist ganz klar. Und ich subsumiere das unter den Satz Meinungsfreiheit ja, und zwar auch mit divergierenden Meinungen, aber die Grenze ist eben die Gleichheit, die Gleichwertigkeit des Menschen und der unbedingte Satz des Rechtes des Menschen aufs Leben, also gegen jeden.
Also die Betonung der roten Linie. Dankeschön, Herr Henschel. Und jetzt kamen wir zu dem, was Herr Henschel sich am Anfang auch gewünscht hat. Karl Popper, offene Gesellschaft und ihre Feinde. Welche Feinde er da eigentlich auf heute beschrieben hat.
Ich habe ein etwas ambivalentes Verhältnis zu dieser Schrift von Popper. Zählt sicherlich nicht zu den stärksten von ihm. Aber er hat einen wichtigen Punkt. Er schreibt aus der doppelten Totalitarismus-Erfahrung auf der einen Seite des Nationalsozialismus und Faschismus und auf der anderen Seite des stalinistischen Sowjetkommunismus. Und da geht er zurück und sagt, es gibt drei Hauptschuldige in der politischen Philosophie, die das mit produziert haben. Der eine heißt Platon, der andere heißt Hegel und der dritte heißt Marx. Und bei dem letzten, meine ich, hat Popper eine verkürzte Sicht. Wenn er eben auf wichtige Gefahren hinweist, völlig richtig, die offene Gesellschaft, die der offene Gesellschaft entgegenkommen, vergisst er, dass die Demokratien auch kapitalistische Demokratien sind. Und kapitalistische Demokratien sind nicht in jeder Hinsicht offen. Sie schließen sehr häufig eine Schichtung in der Gesellschaft. Sie privilegieren die einen Gruppen und unterprivilegieren die anderen Gruppen. Also es gibt ein ganz spezifisches kleines Vorurteil, dennoch als Schrift und als Popper würde das selber eher als Pamphlet bezeichnen, hat das eine große Wirkung und eher eine positive Wirkung mit kleinen Defekten.
Das also zu Karl Popper. Ich begrüße Oliver Rednitz am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Rednitz.
Ja, herzliches Hallo in die Runde.
Hallo.
Ich habe mich da angezogen gefühlt, weil ich Plakatkünstler bin und schon seit einigen Jahren Plakate im öffentlichen Raum klebe, die sich auch mit der offenen Gesellschaft auseinandersetzen. Also ausgehend von den fünf Weltreligionen und der göttlichen Liebe beschreiben die Plakate den Weg zur Selbst- und Nächstenliebe. Ich bin der Ich Bin, du bist ich bin du und wir alle sind eins.
Das schreiben Sie auf die Plakate oder sind das
Motive? Ja, also es gibt Plakate, da steht drauf I am you. Mhm. Es gibt Plakate, da steht drauf You are me. Und es gibt Plakate, da steht drauf, we are one.
Und Sie möchten mit den Plakaten anregen, sich genau damit auseinanderzusetzen?
Ja, es ist quasi so eine Art geistige Skulptur, die sich im öffentlichen Raum verdichtet und im Geiste von Josef Beuys eine soziale Plastik beschreiben. Mhm. Also der zunehmend privatisierte öffentliche Raum wird durch die Plakate zurückerobert und vom Betrachter durch seine Wahrnehmung, Sprache, Denken sowie Handeln mitgestaltet und neu interpretiert. Also
und das ist ihr
die Plakate sprechen quasi mit den Passanten. Mit anderen Worten, ich spreche mit den Passanten, die wiederum fangen an, sich Gedanken darüber zu machen und sprechen wieder mit mir oder mit den Leuten, die neben ihnen steht. Und es entsteht dieser Dialog und diese offene Gesellschaft, ohne dass man an einem Tisch sitzen muss.
Also das heißt, das ist so Ihr Vorschlag oder beziehungsweise das ist Ihr Beitrag zum Wachsen einer offenen Gesellschaft, solche Diskussionspunkte in die Stadt zu setzen.
Genau, und eben halt auch eben einen anderen Aspekt zu zeigen. Wir leben ja, wie wir jetzt die ganze Zeit schon immer gehört haben, in einer Zeit, die von politischen und gesellschaftlichen Unruhen geprägt ist, von neuen Ängsten und so weiter und dem Hass. Und ich versuche eben mit diesen Plakaten die Themen Liebe, Mitgefühl und Einssein zur Diskussion zu stellen, um dem was entgegenzusetzen.
Oliver Rednitz, Dankeschön für diese Idee der offenen Gesellschaft, tatsächlich ja dem zuzuarbeiten auf seine Weise, eben in dem Fall als Plakatkünstler. Dankeschön. Und da reden wir heute über Toleranz und offene Gesellschaft. Philipp Husemann, Wolfgang Merkel und Hörerinnen und Hörer. Und da möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen Salira Gümüş. Schönen guten Tag, Frau Gümüş.
Guten Tag. Ich höre jetzt seit einer Weile die Sendung und da waren ja wirklich sehr interessante Beiträge. Und ja, das Wort Toleranz ist etwas, was mir schon, ja, ich sehe das leicht etwas anders. Ich bin ja hier aufgewachsen, kam als Kleinkind hier nach Deutschland mit meinen Großeltern, wovon mein Opa immer halt einer der ersten Gastarbeiter war. Und ja, Toleranz beginnt irgendwie für mich. Auch damit nicht nur die Meinung des anderen zu akzeptieren oder zu respektieren oder zu tolerieren, wie auch immer, jedem das Seine, aber auch eine Art von Empfänglichkeit, auch offen zu sein, das zu empfangen, was die Meinung des anderen betrifft. Und ja, jetzt aus meiner Erfahrung heraus habe ich zum Beispiel auch sehr viel Intoleranz erfahren. Im Bildungssystem, wo ich schon festgestellt habe, dass Kinder, die ausländischer Herkunft sind, in bestimmte Klassen abgeschottet wurden und Kinder, die deutscher Herkunft sind, wiederum in andere. Und sowas Ähnliches sehe ich jetzt immer und immer wieder, eben halt nur mit dem Begriff von Integrationspolitik und was auch immer. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, vielleicht sollte man einfach mal die Gruppierungen schon im Bildungssystem mischen, dass die Menschen reale Erfahrungen sammeln könnten mit ihrem Gegenüber. Somit wären sie auch irgendwo offener und empfänglicher also für die Meinung und würden reale Erfahrungen sammeln. Ich merke da eben halt immer und immer wieder.
Ja. Also früh tatsächlich zusammenführen, was Ihrer Meinung nach noch viel zu wenig gemacht wird, um eben in der offenen Gesellschaft sich tatsächlich zu begegnen. Herr Husemann, Sie wollten darauf etwas sagen?
Ja, sehr gerne. Ich finde es sehr schön, Frau Gümüş, dass Sie das Thema jetzt auch auf einen weiteren Wert und ein Grundprinzip der offenen Gesellschaft lenken. Wir haben jetzt viel über Meinungsfreiheit gesprochen und Toleranz für Meinung. Aber ganz wesentlich ist natürlich auch der Punkt, Chancengleichheit oder beziehungsweise wo ist Chancenungleichheit, wo sind Privilegien, die man in Frage stellen muss, die man aufbrechen muss. Und ich glaube, da haben wir als offene Gesellschaft in der Weiterentwicklung der offenen Gesellschaft noch viel zu tun. Ich glaube, das ist so ein Feld, wo man konkret handeln kann und sich überlegen kann, was sind Politiken, die mehr Chancengleichheit ermöglichen, die zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem, aber auch bei der Jobsuche nicht haben. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und da müssen wir noch neue Ideen entwickeln.
Ja, da stimme ich ausgesprochen zu. Und Frau Gümüş, ein wichtiger Punkt, man muss Offenheit lernen. Und wir verteilen diese Lernchancen eindeutig ungerecht und asymmetrisch. Es geht darum, dass wir Lebenschancen in unserer Gesellschaft gerecht verteilen. Und da entscheidet sich unendlich viel in frühen Phasen unseres Lebens in der Bildung. Und hier müssen wir kritisieren in einer offenen Gesellschaft, dass wir hier ungerecht Klassen in sogenannten Problemquartieren gegenüber privilegierten Wohnsektoren verteilen. In der einen gibt es eben einen kleineren Anteil von Zuwanderern und in den anderen haben sie dann 80 oder 90% von Nicht-Deutschsprachler. Und das verteilt die Bildungschancen unglaublich ungerecht. Offenheit kann gelernt werden, aber da werden auch Lebenschancen verteilt. Und das ist in einer offenen Gesellschaft für die Zustimmung zu dieser ungeheuer wichtig.
Frau Gümisch, Sie haben also einen wichtigen Punkt angesprochen. Dankeschön dafür.
Bitteschön. Ich wünsche noch schöne Pfingsten.
Ja, schönes Pfingsten wünschen Ihnen auch. Wir auch. Wir haben eine E-Mail bekommen von Hans-Peter Biege, der schreibt, da geht es auch um Chancen, nach Ralf Dahrendorf braucht die offene Gesellschaft zwei Elemente, Optionen und vielfältige Lebenschancen plus Bindungen. Letzteres kommt in der Sendung zu kurz, Bindungen.
Bindungen. Dahrendorf spricht von sogenannten Ligaturen. Und was er meint, Dahrendorf ist ein Liberaler, ein unbestechlicher Verteidiger der offenen Gesellschaft. Liberale fokussieren ganz stark auf individuelle Rechte, auf individuelle Chancen. Aber Dahrendorf war ein erstaunlicher Liberaler. Er hat diese soziale Komponente erkannt und die Bindungen werden nicht nur in der Familie hergestellt, sondern auch in einer Gemeinschaft. Also es geht um individuelle Freiheiten, aber eine Verankerung in einer Gemeinschaft und die geschieht dann am besten, wenn diese Gemeinschaft als fair empfunden wird. Und wir verlieren zum Teil gerade diese Bindungen in einer Gesellschaft, die es nicht schafft, Gemeinschaft zu werden.
Ist das der Versuch mit den Tischen, so eine Art Gemeinschaft zu stiften?
Jein. Ich würde sagen, die Tischaktion ist eher ein Zeichen setzen, die kann das nicht leisten. Ich glaube, es gibt so viele gesellschaftliche Probleme, die angegangen werden müssen. Da muss man wirklich in den politischen Prozess, muss aber auch schauen, wie zum Beispiel auch die Zivilgesellschaft Impulse setzen kann oder auch neue Vermittlerrollen und neue Innovationen reintreiben kann in den politischen Sektor, weil das muss natürlich umgesetzt werden. Das kann nicht nur an Tischen diskutiert werden. Aber auch da ist irre viel zu tun. Und eine offene Gesellschaft muss immer weiterentwickelt werden. Sie ist nie perfekt. Es gibt nicht den Perfektzustand. Es gibt ja auch nicht den finalen Zustand einer offenen Gesellschaft. Sie hat immer Probleme und genau für die muss man Lösungen finden.
Ulrich Kling ist jetzt am Telefon aus Vetschau und Sie haben sozusagen ein bisschen das Schlusswort, wenn Sie sich kurz fassen, Herr Kling.
Ich versuch's. Guten Tag. Danke. Meine Intentionen und Gedanken wären oder sind, dass mit der Überschrift offene Gesellschaft ein bisschen ein antirationaler Popanz aufgebaut wird. Denn die offene Gesellschaft, wo gab es die jemals? Und meiner Meinung nach wird es die auch nie geben. Die kann, aber es kann eine rationale Gesellschaft geben und eine Gesellschaft, die auch Leitlinien vorgibt, die sicherlich nicht die Zustimmung aller treffen werden und können. Das war noch niemals so, wird auch niemals so sein. Aber zumindest die Mehrheitsmeinung abbilden und den demokratischen Willens- und Politikentscheidungsprozess, der auch mit der Realität gekoppelt und einhergehen muss. Und die jetzigen Diskussionen laufen ja so in diese Richtung, dass man geradezu andere Meinungen unterdrückt unter der Fahne offene Gesellschaft und jeder und den Eindruck zu erwecken versucht, meiner Ansicht nach, für jeden und alle Gruppierungen wäre alles möglich. Also das finde ich eigentlich absolut illusorisch.
Illusion, die offene Gesellschaft. Dankeschön, Herr Kling, für dieses Schlusswort.
Naja, ich glaube nicht, dass es eine Illusion ist, sondern wir sollten das begreifen, dass eine offene Gesellschaft das Ziel ist, das wir erreichen wollen. Und dafür brauchen wir Optionen und Bindungen.
Und Sie, Herr Husemann, haben noch einmal die Möglichkeit zu sagen, wo man, wenn man beim Tisch mitmachen möchte, sich melden kann.
Ja, gehen Sie einfach auf die Webseite www.tdog19.de. Dort finden Sie alle Informationen. Sie können die Tische anmelden und Sie können uns natürlich auch auf dieoffenegesellschaft.de finden Sie unsere Kontaktdaten, rufen Sie an, schicken Sie uns eine E-Mail, dann kriegen Sie alle Informationen.
Diese Buchstaben sind übrigens die Abkürzung für Tag der offenen Gesellschaft. Sie können aber auch auf www.deutschlandfunkkultur.de gucken. Da werden wir da auch einen Link draufstellen. Vielen Dank an Philipp Husemann von der Initiative Offene Gesellschaft. Vielen Dank an den Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel für Ihr Zutun und für die Vielfalt der Anrufe danke ich auch sehr herzlich und schon mal eine Entschuldigung vorab bei all denen, die nicht durchgekommen sind. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.